Liebe Zumutungsgemeinde, manchmal staune ich und manchmal verzweifle ich. Staune und verzweifle, was sich Menschen ausdenken können, an was sie glauben und wohin sie sich gedanklich verirren. Und das nicht nur in Corona-Zeiten. Anlass zu diesem Gottesdienst für mich war ein Buch, das ich vor einiger Zeit las. Fremd im eigenen Land hieß es oder heißt es. Die Soziologin Ayel Russell beschreibt darin ihre Reise durch den amerikanischen Süden. Sie wollte verstehen, was Menschen dort so aufgeschlossen machte für die Argumentation der radikalen Rechten. Sie ging zum Beispiel dem Paradox nach, warum Menschen, die in und von der Natur leben, sich selbst sogar gegen die minimalen Standards beim Umweltschutz wehren. Und immer wieder stieß sie dabei auf Menschen, die von sich behaupten, besonders stark im Glauben zu sein. Sie fährt durch Mangrovenwälder des Mississippi-Deltas, Kilometer für Kilometer abgestorbene Wurzeln, die wie Skelettfinger aus dem Boden ragen. Sie berichtet von Flugblättern, die Anglern in die Hand gedrückt werden und darauf ist zu lesen, welchen Teil des Fisches man essen darf und welcher durch Umweltgifte verseucht ist. Resultat von Tankerunfällen, lecken Pipelines und dem Fracking-Boom der letzten Jahre. Und sie hört immer wieder Sätze wie diese: Ich glaube, dass die Schwerkraft bei der Wiederkunft Christi die Füße der Gläubigen freigeben wird und sie in den Himmel aufsteigen werden, während die Ungläubigen auf der Erde bleiben müssen und die Hölle erleben. Und dann wird Christus die Erde neu erschaffen und Friede wird sein. Mit solchen inneren Bildern stärken Pfarrer Geistliche ihre Gemeindeglieder, damit diese die äußeren Bilder der Zerstörung aushalten. Wir Christen, so sagen sie, bekommen eine neue Erde, darum darf die alte vor die Hunde gehen. Wenn das geglaubt und noch als Glaubensstärke bejubelt wird, dann ist das die eigentliche Apokalypse. Und dann macht Glaube ohne Zweifel dumm. Darum braucht es die Zweifler, die denen, die angeblich so fest im wahren Glauben stehen, das Korsett ihrer Überzeugungen weiten. Braucht es Zweifler, die Luft in enge Gedankenstuben bringen und die Interessen der Erdölindustrie aufdecken und deren Geldströme bis hinein in die frommsten Kreise. Ohne Zweifel macht Glaube dumm, ist nicht die Kampfansage des Bundes für Geistesfreiheit heute. Ich möchte mit Ihnen einem Zeugen Jesu der ersten Stunde, dem Jünger Thomas, genannt der Ungläubige, folgen und auf Spurensuche mit ihm zu gehen, warum der Glaube den Zweifel braucht. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes und bitten: Komm, guter Geist, komm, guter Gott, inspiriere unser Nachdenken und segne unser Glauben und unseren Zweifel. Amen. Wir singen Dich rühmt der Morgen nach der alten Melodie von In dir ist Freude. Sie finden es auf Ihrem Liedblatt.
Thank you.
Thomas der Zweifler, er ist eine unterschätzte Figur im Reigen der biblischen Gestalten. Landläufig wird er als ungläubiger Thomas genannt. Er ist einer, der immer zu spät kommt, wenn was Wichtiges passiert, der immer mehr Fragen als Antworten hat, und er ist einer, für den Jesus wichtig ist. Thomas mit dem Beinamen Didymus, was heißt der Zwilling. Warum er diesen Beinamen hat, wissen wir nicht. Hatte er einen Zwillingsbruder oder sah er Jesus wie aus dem Gesicht geschnitten aus? Für mich ist Thomas der Zweifler, der Didymus, der Mann mit dem Namen Zwilling, denn er ist ein Zwilling von mir. Er ist der Heilige derer, die Zweifel für eine gute und starke Kraft halten und für die der Zweifel der Zwilling des Glaubens ist. Von ihm wird erzählt.
Johannes berichtet von Jesus und Thomas. Da heißt es im 20. Kapitel: Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Und da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und zieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.
Diese Geschichte wurde immer wieder als Mahnung gelesen, so als ob Jesus ärgerlich darüber wäre, dass einer nur glaubt, wenn er den Auferstandenen anfassen und berühren kann. So als ob die eigentliche Botschaft der Erzählung lautet: Am liebsten sind Jesus die, die keine Fragen stellen und blindlings hinnehmen, was ihnen vorgesetzt wird. Was erzählt man denn von diesem Jünger Thomas? Der Legende nach ist er nach Indien gewandert. Dort habe er für einen indischen König einen Palast nach römischem Vorbild gebaut. Im heiligen Kalender gilt er als Schutzherr der Bauleute und Architekten. Auf Figuren wird er mit einem Winkelmesser dargestellt. Er ist also der Schutzherr derer, bei denen es von Berufswegen auf Präzision ankommt. Der Heilige derer, die physikalische Gesetze kennen müssen, damit Statik trägt. Ein Architekt oder Ingenieur kann sich nicht auf Vermutungen verlassen. Er muss wissen, ob das Fundament, die Wände, das Dach stabil sind, um Wind und Wetter zu trotzen. Und Thomas ist interessanterweise zugleich der Heilige der Religionsgelehrten, weil die Erkenntnis und die Gelehrsamkeit wächst, wenn auch der Zweifel zu seinem Recht kommt. Mitten hinein in die zentrale Erzählung über die Auferstehung stellt die Bibel also Thomas und seine Fragen. Und damit wird er zu einer wichtigen Person des Glaubens. Denn er stellt Fragen gegen die Antworten. Die wissenschaftliche Revolution der Neuzeit war keine Revolution des Wissens, sondern vor allem eine Revolution der Unwissenheit. Die wichtigste Erkenntnis dieses Paradigmenwechsels war die aufkeimende Einsicht, dass wir Menschen nicht im Besitz der Wahrheit sind und auf die meisten Fragen keine Antworten haben. Es war die Überwindung der Annahme, dass wir alles schon über die Welt wissen und da alles von Gott in seinen heiligen Schriften geoffenbart ist. Wissenserweiterung bedeutet in dieser Tradition, die heiligen Schriften und die Schriften der Tradition zu studieren, und es war unvorstellbar, dass die Bibel irgendein geheimnisvolles Universum übersehen habe, was Gott nicht offenbarte und was die Weisen in ihren Schriften nicht aufnahmen, war also unrelevant. Im Jahr 1705 erweiterte der Züricher Medikus Joachim Scheuzer hier an der Altdorfer Universität sein medizinisches Wissen. Vielleicht hatte ihn der Ruf der Bildungsanstalt hier in Altdorf angezogen, die ja immer für den einen oder anderen Skandal gut war. Berichtet wird, dass Joachim Scheuzer bei einem Abendspaziergang mit seinem Freund Langhans in der Umgebung von Altdorf Versteinerungen sammelte. Und dabei fand er einen großen schwarzen Stein, wahrscheinlich einen sogenannten Leibstein, also ein Stein, der aussieht wie ein Brotlaib. Sie können den im Universitätsmuseum solche Steine besichtigen. In diesen Leibsteinen haben sich fossile Knochen von Meeressauriern besonders gut erhalten. Als Scheuzer den gefundenen Stein zerschlug und die alten Knochen sah, hielt er sie für Menschenknochen und nun hatte er endlich den Beweis. Später veröffentlicht er ein Flugblatt mit der genauen Abbildung seines Fundes unter dem Titel Homo Dilivii Testa, was so viel bedeutet wie ein in der Sinnflut ertrunkener Mann. Und noch bis ins 19. Jahrhundert war dieser Fund in kirchlichen Kreisen ein schlagender Beweis, dass die Bibel recht hat. Die Versteinerung des armen Sünders aus Altdorf wurde von den Diluvianern, also denen, die die Sinnflut nachweisen wollten, gegen alle Vertreter der Evolutionstheorie und der Geologie ins Feld geführt. Und in dieser Tradition machen sich heute noch bibeltreue Christen in Wyoming auf die Suche, um neben Dinosaurierspuren menschliche Fußabdrücke zu finden, die beweisen, dass Saurier und Menschen zur gleichen Zeit lebten und eine Evolution nie stattfand. Auf YouTube kann man solche Filme sehen. Zum Glück gab es in allen Zeiten Menschen, die Gott nicht durch Denkverbote schützen müssen, die um die Heilige Schrift keinen Wall errichteten aus Unfehlbarkeitsdogmen oder der Idee der Verbalinspiration, dass alles, was in der Bibel geschrieben sei, direkt von Gott den Autoren in die Feder diktiert wurde. Menschen wie Pinchas Lapid, den ich kennenlernen durfte, der gesagt hat, ich kann die Bibel wörtlich nehmen, ich kann sie aber auch ernst nehmen. Menschen, die Finger in Widersprüche legen, solche Menschen bringen Forschung voran. Thomas ist der Zwilling, der Prototyp der Menschen, die einen eigenen Augenschein auf die Dinge nehmen müssen, die eben nicht glauben, was sie nur vom Hörensagen kennen. Wir leben in einer Zeit, in der wir diese Haltung des Zweifels mehr denn je brauchen. Wenn Begriffe verschwimmen, wenn Lüge alternative Wahrheit heißt oder wenn gefühltes Wissen Fakten ersetzt. Und diese Haltung ist anstrengend. Und diese Anstrengung erleben wir momentan täglich. Wir erleben sozusagen Thomas in Aktion. Wie wirkt der Virus? Wie verbreitet er sich? Wie ist das mit Impfung und mit Medikamenten? Wir erleben sich widersprechende Wissenschaftler, wo wir uns doch so sehr Eindeutigkeit ersehnen. Und wir erleben in Echtzeit und bei vollem Bewusstsein, wie moderne Wissenschaft funktioniert. Wir merken, dass mit Statistik, mit Zählen, Vergleichen und Messen viel erreicht werden kann, aber eben nicht alles. Mit letzter Sicherheit wissen wir auch in der Wissenschaft wenig. Und das ist gut so, weil es dem Wesen der Wissenschaft entspricht. Zahlen und Empirie brauchen die Deutung. Denn nur wenn ich Fakten deute und mir die Folgen vergegenwärtige, kann ich auch handeln. Wir alle heute als Familien, als Väter und Mütter und Angehörige sind Teil einer Diskussion, was Wissenschaft wissen und was sie nicht wissen kann. Und dass wir trotzdem handeln müssen, aus gutem Glauben heraus. Und das gilt auch für die Bibel. Wir wissen viel über die Entstehung der christlichen Religion in der Spätantike, wie die Evangelien entstanden sind und welche Briefe Paulus selber verfasst hat. Aber im Zentrum der Thomas-Geschichte Die Begegnung der Frauen und Männer mit dem Auferstandenen lässt sich eben nicht beweisen. Wir Späteren sind heute die Zwillinge derer, die sich auf Berichte und Erzählungen anderer berufen müssen, immer in Treu und Glauben. Wir singen Meine engen Grenzen. Gott ist ein Verwundeter. Mitten in der Geschichte der erstaunten Jünger tritt der Zweifler auf. Für mich ein Hinweis, dass ein fragloser Glaube gar kein Ziel für Christinnen und Christen ist. Jesus selbst war doch einer, der die Debatte nicht scheute und der mit seinen Gleichnissen zum Denken auffordert und immer die Frage nach Gott neu stellt. In der Thomas-Geschichte zeigt Jesus Thomas bereitwillig seinen verwundeten Leib. Jesus, der Christus, ist an seinen Wunden erkennbar, nicht an seinem Aussehen. Gott ist ein Verwundeter. Auferstehung ist keine Wiederherstellungsmaßnahme des ursprünglichen Zustands. An den Wunden erkannt zu werden, an dem, was im Leben offen blieb, sind Wunden, die das Leben schlug, auch Merkmale der Gotteserkenntnis. Ich lade Sie ein, zu der nächsten Musik sich einmal das Bild auf der Rückseite des Liedblatts etwas genauer anzuschauen und schauen Sie mal, was Sie darauf erkennen. Thank you. 1976 zeigte Josef Beuys diese Installation in München. Sie ist noch heute im Lembachhaus ausgestellt und zu sehen. Was kann man erkennen? Ein karger Raum, der an einen Krankensaal erinnert. Zwei Pritschen aus der Pathologie, unter beiden Pritschen zwei Kästen mit Fett. Zwei Lampen hinter den Pritschen, auch sie mit Fett gefüllt. Zwei Forken aus Eisen, zwei Werkzeuge mit Holzstielen. Und links zwei weiß gestrichene Holzkästen mit Ausgaben der italienischen Zeitung Lotta Continua, was heißt, der Kampf geht weiter. Und an der Stirnseite zwei große schwarze Schultafeln, auf die Beuys mit Kreide schrieb, zeige deine Wunde. Dieses Werk wurde 1980 von der Stadt München für 270.000 D-Mark angekauft. Die Presse tobte. Das sei der teuerste Sperrmüll aller Zeiten. Und Beuys wurde als Schmerzensmann der Kunst verspottet. Josef Beuys war Pilot im Zweiten Weltkrieg und wurde 1944 auf der Krim abgeschossen. Mehrmals berichtet er, dass er von Tataren gefunden wurde. Die haben seine Brandwunden dick mit Fett eingeschmiert und behandelt. Und sein ganzer Körper sei in Filzmänteln eingepackt worden, um ihn vor der Unterkühlung zu schützen. Und das erklärte und erklärt Fett und Filz im Werk von Josef Beuys. Wenn man Menschen im Lembachhaus vor dieser Installation beobachtet, sieht man die großen Fragezeichen in den Gesichtern. Was soll das? Allein der Name des Künstlers macht, dass mancher nach Verständnis ringt und sucht und nicht am eigenen Verstand verzweifelt bei der Frage, was soll das? Zu meinen Highlights, moderne Kunst zu verstehen, gehört eine Veranstaltung, in der wir fast 1,5 Stunden nur vor diesem Werk standen und dabei die Kälte und Verwundung dieser Installation spürten. Und irgendwann kam der Impuls auf, in ein Zwiegespräch zu gehen. Zeige deine Wunde, schreibt Beuys auf die Tafel. Kann ich dir meine zeigen? Wie sieht denn meine Wunde aus? Und ist das Zeigen der Wunde nicht die Voraussetzung für Heilung? Wie sieht denn meine Heilung aus? Welchen Kampf kämpfe ich? Und wie überwinde ich die Starre? Eine sehr existenzielle Aufforderung von einem, der den Kunstbetrieb immer wieder zur Verzweiflung brachte. In meinen Überlegungen und meinem Nachdenken an diesem Tag taucht ein anderes Bild noch auf. Zeigt mir Gott im Kreuz nicht auch seine Wunde, die große Verletzung seiner Liebe, hingenagelt im Leib des Jesus von Nazareth? Und steckt darin nicht die Aufforderung an mich, zeige deine Wunde? Und liegt darin nicht die heilende Kraft des Glaubens? Von Thomas, dem Zweifler, sind mir zwei Dinge wichtig geworden. Er berührt zum einen die Wunde und versteht, wie Gott an seinen Wunden erkenntlich ist. Und es sind nicht selten die Lebenswunden, die uns letztlich Gottes Erkenntnis ermöglichen. Zum anderen begegnet er in dieser Geschichte dem lebendigen Christus. Christus, der unsere Lebendigkeit will und dessen Lebendigkeit und an dessen Lebendigkeit wir Maß nehmen können. Christus wird einmal nicht die Schwerkraft aufheben, um einen verrotteten Planeten neu zu formen. Er wird uns auch kein Glaubensbekenntnis abfragen oder uns verdammen, weil wir angeblich zu wenig Glaubenskraft hatten. Vielleicht sind es nur zwei Fragen, die er stellt. Warst du lebendig? Hast du geliebt? Amen. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Lassen Sie es uns gemeinsam singen. Die Kollekte des letzten Zumutungsgottesdienstes für die Kindernothilfe in Afghanistan der UNICEF erbrachte 983,84 €. Herzlichen Dank, das war die größte Kollekte, die jemals in den Zumutungen zusammengekommen ist für diese Aktion. Die Kollekte für diesen Gottesdienst möchte ich gern dem Bibelmuseum geben. Im April öffnet neben der Lorenzkirche das Bibelmuseum in Bayern. Und ich arbeite da schon seit längerem in verschiedenen Funktionen an der Entstehung dieses Museums mit. Und Ziel ist es, mit modernen Medien die Bibel niederschwellig für Menschen zu erschließen, Prozesse der religiösen Erfahrung über die Erzähltradition hin zu den ersten Schriften zu erläutern und wie sich daraus der biblische Kanon formt. Wie die Bibel als heilige Schrift unter anderen heiligen Schriften zu sehen ist. Und was mich besonders freut, ist, dass am Ende keine Antworten stehen, sondern Fragen. Nämlich die Frage, wer bin ich, was weiß ich, was hoffe ich? Und dazu Impulse zu kriegen und nicht missioniert zu werden im Sinne, das musst du glauben, sondern am Ende stehen die Fragen. Mit diesem Museum ist der Trägerverein absolut ins Risiko gegangen. Es gibt Zuschüsse von der Landeskirche, aber wir sind angewiesen auch auf Spenden. Und darum suchen wir für verschiedene Objekte Sponsoren. Und ich würde mich freuen, wenn aus diesem Zumutungsgottesdienst das Sponsoring für eine sogenannte kleine französische Haarknotenbibel ermöglicht wird. Die stammt aus dem Jahr 1754. Und wurde von Hugenottinnen unter dem Dutt getragen, unter der Haube, dass sie sozusagen das Evangelium auch in Fluchtsituationen immer bei sich tragen konnten. Das ist eine wunderschöne kleine Bibel und ich würde mich sehr freuen, wenn die Kollekte zusammenkommt, dass das Sponsoring dieser Bibel von diesen Zumutungen ausgeht. Vielen Dank dafür. Der nächste Zumutungsgottesdienst wird von Andrea Felsenstein-Rosberg gehalten. und hat die wunderschöne Überschrift: Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Ein Zitat aus Pippi Langstrumpf. Und sie wird über die Kraft des Geschichtenerzählens einen Gottesdienst halten. Wie ich jetzt, weil wir verheiratet sind, aus gut unterrichteten Kreisen weiß, ist es nicht notwendig, da das ja ein Gottesdienst vor Fasching ist, mit Perücke, mit roten Zöpfen zu kommen, oder die Männer, die müssen sich auch keine Schüsseln, Suppenschüsseln über den Kopf ziehen, um hier reinzukommen, ein Gottesdienst vor Fasching zum Erzählen.
Aber schön wäre es schon.
Wir wollen beten. Guter Gott, ich bitte dich, schenk uns hin und wieder ein Stocken im Preisen, ab und zu ein Stutzen beim Psalmieren, gelegentlich ein Stottern im Gebet, hin und wieder ein Schweigen, ab und zu eine Träne, gelegentlich ein Fragen und dann und wann ein eigenes Wort in all den geborgten Sätzen, hin und wieder ein bisschen Erde zwischen dem geölten Himmel. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unsere Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so segne euch und auf dem Weg durch diesen Tag, durch diese Woche, durch das Leben, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Norbert Gabler und Norbert Hiller, ein herzliches Dankeschön euch beiden. Tolle Musik, vielen Dank. Einen schönen Sonntag wünsche ich und wärmen Sie sich auf.